Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute freue ich mich sehr, sehr, sehr auf Selina. Selina wird uns im Laufe dieser Folge ihre persönliche Geschichte erzählen, die sie und ihre Tochter erlebt haben, als ihre Tochter erst ein paar Wochen alt war. Also sie ist gerade quasi frisch Mama geworden. Eigentlich ist dann neben den normalen Problemen, die man beim Muttersein hat, aber eigentlich alles schön, das Kind ist endlich da. Und dann entdeckt sie bei ihrer Tochter etwas, was zu einer ziemlich heftigen Diagnose führt, dazu gleich mehr. Und plötzlich ist das ganze Leben auf den Kopf gestellt und eine große, große Angst macht sich breit. Wie geht es weiter? Und dann möchte ich gerne direkt das Wort an Selina weitergeben. Und ich freue mich erstmal und danke dir für den Mut, dass du heute diesen heftigen Teil deines Lebens mit uns teilen möchtest.
Ja, ich freue mich auch total, dass ich nochmal bei dir sein darf in dem Podcast. Und mir ist es ganz wichtig, einfach Mamas und auch Väter aufzuklären, weil genau sowas hätte ich mir auch gewünscht, dann so eine Podcast-Episode zum Mut machen, nicht zum Angst machen, sondern wirklich um Mut zu fassen, dass das alles vorbeigeht und gut wird.
Und da wollen wir auch nochmal drauf direkt vorgreifen. Die kleine Maus ist 2 Jahre alt und ihr geht's gut. Aber gehen wir nochmal zurück. Nach der Geburt, ein paar Wochen nach der Geburt, ist dir etwas bei deiner Tochter aufgefallen? Was?
Genau, also sie war 7 oder 8 Wochen alt und ja, man checkt ja sein Kind irgendwie immer ab, wenn die so mini klein sind. Und dann habe ich hinten an der Wirbelsäule auf der rechten Seite so ein ganz kleines Knubbelchen entdeckt. Das hat sich eigentlich angefühlt wie so ein kleines Schwämmchen, also war beweglich. Und da die Hebamme dann auch regelmäßig kam, habe ich ihr das auch gezeigt. Und sie hat dann gesagt, vielleicht sowas wie ein Muskelstrang. Und parallel waren wir auch schon bei der Osteopathie, weil das ja einfach super ist, mit Babys dort schon hinzugehen. Und dann hatte sie das auch abgecheckt und meinte, naja, vielleicht ist es ein Blutschwämmchen oder ähnliches. Wir sollen es aber beim Ultraschall mal abklären. Und dann war die U3, also da war sie dann so 10 Wochen alt und dann wurde ein Ultraschall gemacht, wird ja sowieso gemacht von der Hüfte. Und dann hat unser Arzt da auch alles abgecheckt und ja, ich hatte schon total Angst. Weil ich habe natürlich beim ersten Mal, als ich es gefühlt habe, schon gegoogelt, was du natürlich nicht machen solltest. Und da kam dann direkt schon alles Mögliche raus und natürlich war auch Krebs und ein Tumor dabei. Naja, aber jetzt bei der U3, er hat uns da auch Mut gemacht und das Tolle an der Praxis ist, da arbeiten ganz viele Kinderärzte und Ärztinnen und eine ist da auch gewesen, die war in der Radiologie von der Uniklinik und dann hat er gesagt, bei der U4 werden wir das da einfach nochmal abklären lassen. Ja, dann war die U4, das war Ende September 2022, genau, und dann hatte sie das auch nochmal geschallt und meinte dann, ja, ihr Gerät ist nicht so gut. Wir sollten dann doch mal in die Klinik gehen. Da hatten wir auch totales Glück, weil sie hatte noch Kontakte zu ihrem alten Chef und dann hatten wir super schnellen Termin. Ja, dann sind wir in die Klinik, irgendwie eine Woche später und ja, da fing eigentlich das ganze Chaos an und das Drama. Zum einen war dieser Arzt sehr, sehr unempathisch, weil es fiel dann beim Ultraschall und danach wurde nochmal geröntgt. Fiel das erste Mal das Wort Tumor und Onkologie. Und da ist natürlich bei mir alles rausgeflossen. Also ich war eigentlich nur noch am Weinen und er konnte das gar nicht nachvollziehen, weil er hat das so aus der ärztlichen Sicht gesehen. Ja, es muss doch abgecheckt werden. Gehen Sie doch mal hoch zur Kinderonkologie und vereinbaren Sie einen Termin zum MRT. Und ja, dann sind wir natürlich hoch in die Kinderonkologie. Und dann wurde unsere Tochter auch mehrfach gepiekst, weil Blut abgenommen werden musste. Und das ist halt wirklich mit einem 4 Monate alten Baby etwas sehr Unschönes. Also das ist noch so in meinem Kopf, weil das Blut kam dann auch nicht direkt. Also sie musste echt mehrfach gepiekst werden. Dann mussten wir sie natürlich auch festhalten. Und ja, ich meine, das Erlebnis war dann schon traumatisch. Und genau, dann am 24.10. war dann das MRT. Da mussten wir dann auch eine Hochzeit verschieben. Das war die Hochzeit von der Schwester meines Mannes. Das war auch sehr, sehr dramatisch dann für uns alle. Ja, und da war dann sichtbar, dass da irgendwie sowas ist, was Raum einnimmt. Das nennt sich dann auch schon Tumor, aber das heißt noch nicht, dass es bösartig ist. Das hieß wiederum, es muss eine Biopsie gemacht werden. Die war dann Anfang November. Ja, und dann ein paar Tage später nach dieser Biopsie kam dann raus, dass es wirklich ein Hochrisikotumor ist. Nennt sich Neuroblastom. Das ist eine häufige Tumorart im Baby-, Kinder- und Jugendalter. Und da gibt es eben verschiedene Stadien. Und ja, wir hatten dann genau das Stadium, was sich so wirklich niemand wünscht.
Neuroblastom. Deine kleine Tochter ist erst ein paar Wochen alt, also ein paar Monate alt, kann noch nicht sitzen, ne? Wahrscheinlich mit 4 Monaten, also noch klein, ist noch total eingekuschelt, eigentlich immer mit dir in Kontakt, also sein kleines Lebewesen, noch gar nicht lange auf der Welt. Und dann kommt so eine Diagnose. Hast du irgendwie auch zu diesem Klubbel, hast du gemerkt, hat sie sich verändert? Hat sie Schmerzen? Hat sie öfter geweint? Oder war sie eigentlich so vom Wesen her erstmal ganz normal?
Alles wirklich ganz normal. Also ich glaube, das wäre auch alles gar nicht aufgefallen, wenn ich es nicht ertastet hätte. Weil auch bei diesem ersten Ultraschall in der Radiologie, da musste ich das zeigen, wo das überhaupt liegt. Und auch als sie für die Biopsie vorbereitet wurde, da war dann auch nochmal ein Termin in der Radiologie. Die haben das überhaupt nicht gefunden. Also nur weil ich meine Tochter so gut kannte, habe ich das dann gefunden. Und ja, also das wäre halt überhaupt nicht rausgekommen. Sie war auch motorisch absolut nicht beeinträchtigt. Das ist zwar auch ein bisschen im Spinalkanal, dieser Tumor, aber trotzdem, also die Beine haben funktioniert, die Füße, das war auch etwas, auf das wir achten sollten, ob das irgendwie abnimmt, aber wirklich alles völligst normal. Und als wir dann auf Station gestartet sind, also sie hat Chemotherapie bekommen, insgesamt 6 Blöcke, und da sah sie auch völlig gesund aus. Also die waren alle, gerade die Pflegerinnen und Pfleger, die waren alle so, wir haben noch nie so ein gesundes Kind auf unserer Station gesehen. Die sieht so fit aus.
Als ihr diese Diagnose bekommen habt, Neuroblastom, und euch dann erklärt wurde, was kommt jetzt auf euch zu, vielleicht kannst du das nochmal sagen. Also was hat man euch gesagt, was kommt jetzt auf uns zu und was bedeutet Chemotherapie bei so einem kleinen Menschen?
Bei der Biopsie, nochmal dazu, da waren wir auch schon stationär für 3 Tage. Und danach kam einmal der Chefarzt rein, der hat mich eher sehr beängstigt, weil er dann noch meinte, was noch alles auf uns zukommt, einfach um rauszufinden, was es ist. Also sowas wie eine Zintigraphie, ein PET-CT, alles so Begriffe, mit denen konnte ich überhaupt nichts anfangen. Und wir hatten da aber schon eine ganz tolle Oberärztin, die hat uns dann bei der Entlassung noch Mut gemacht. Weil es gibt zwar diese Hochrisikotumore, es gibt aber auch eine Art in einem Stadium, das nennt sich dann Watch and Wait. Also wir hätten einfach abwarten können und dann immer wieder überprüfen, weil da gibt es immer die Möglichkeit, dass das von alleine weggeht in diesem Babyalter. Also auch wenn es ein Neuroblastom ist, aber wenn es eben ein anderes Stadium ist. Ja, das war bei uns dann nicht so, und diese Oberärztin hatte uns dann auch aufgeklärt und hat uns dann alles erklärt mit den verschiedenen Chemoblöcken. Das ist eben, wenn das ein Hochrisikotumor ist, ein ziemlich heftiger Werdegang. Also 6 verschiedene Chemotherapieblöcke. Dann danach wäre noch eine Immuntherapie nötig gewesen, eventuell sogar eine Bestrahlung. Und zwischendurch noch eine Hochdosis-Chemotherapie. Also die ist dann wirklich nochmal ganz heftig. Aber bis dahin mussten wir gar nicht weitermachen mit der Therapie. Da kommen wir vielleicht später noch dazu.
Also ihr habt einen Plan, so irgendwie was Ähnliches wie einen Behandlungsplan bekommen und dann Chemotherapie. Das heißt, du sitzt mit dein Kind ist bei dir auf dem Arm und bekommt die Chemotherapie intravenös. Also beschreib mal, wie funktioniert das und wie hat sie darauf reagiert?
Das ist bei Babys oder auch Kindern ist das so, dass du stationär gehst. Also das läuft nicht ambulant ab, wie das vielleicht bei Erwachsenen ist, sondern wir waren immer stationär und das immer circa für 1 Woche bis 10 Tage. Das kam immer auf die Chemotherapie an. Und das geht nicht einfach normal über die Vene wie bei der Blutabnahme, sondern da wird so ein zentraler Katheter gelegt. Das nennt sich bei den kleinen Mäusen Hickman-Katheter. Und da hatte sie dann halt hier, so, also hat sie noch eine kleine Narbe und da war dann ein kleines Schläuchlein dran. Es gibt ja auch die Möglichkeit bei Erwachsenen, dass dann so reingepiekst wird und port. Aber das ist eben dieser Hickman-Katheter und für den waren wir auch super dankbar. Das war natürlich immer die Gefahr, dass sie sich den zieht, aber sie musste da nicht gepiekst werden. Also da lief wirklich alles drüber, alle Infusionen und eben auch die Chemotherapie.
Und dann hat sie diese heftige Chemo bekommen, also heftige Stoffe in so einem kleinen Körper. Wie ist es dir als Mama damit gegangen? Weil ich weiß noch, wenn das Kind gesund ist und man hat sowas nicht, worum man sich kümmern muss, dann versucht man ja am Anfang meistens alles noch so komplett frei, nur Muttermilch oder nur die besten Nährstoffe, kein Zucker. So, also man versucht das Kind ja total zu behüten und versucht dieses perfekte System, was es ja ist, einfach so zu erhalten. Jetzt musstest du aber, weil es lebensnotwendig war, dadurch, dass deine Tochter halt diese heftigen Medikamente bekommt. Wie hast du dich so psychisch und dich auch seelisch darauf vorbereitet, beziehungsweise wie bist du dann durch diese Woche oder 10 Tage Krankenhaus gekommen, dass man innerlich einfach nicht zusammenbricht, sondern dass man denkt, das ist alles gut, das muss sein und das wird auch gut. Wie hast du dich da stark gemacht für?
Also ich weiß noch, bei der ersten Chemotherapie, also mein Mann war auch immer mal mit auf Station, da haben wir das wirklich als kleine Helferchen gesehen, die kommen und diesen Tumor zerstören, weil das war ja dann unsere Chance. Und ging es ja, wie gesagt, auch vorher super gut. Und ich habe auch zu der Zeit immer noch gestillt. Das war wirklich super. Da hatte ich auch gegoogelt, dass es sogar Menschen gibt im Erwachsenenalter, die sich Muttermilch kaufen, weil die so gut verträglich ist. Also war das halt einfach, ganz ehrlich, war das etwas, was mir total geholfen hat, dieses Stillen. Da werden ja auch Hormone ausgeschüttet und in den Momenten ging es mir dann auch wirklich gut. Und also generell während der ersten Chemotherapie war das zwar alles heftig, aber sie war ja wirklich sehr gut drauf. Und es kam eigentlich erst in dieser Chemopause, weil es war immer nach jeder Chemotherapie waren eigentlich 2 bis 3 Wochen Pause. Aber da kommt dann das Chemotief und das war wirklich eine heftige Zeit. Also da musste sie sehr viel brechen. Sie hat dann kaum noch was zu sich genommen. Und sie hatte dann immer gefiebert und bei Fieber heißt es dann wieder stationär sein. Und diese Zeiten waren eigentlich immer heftiger für mich, weil es war immer der Wunsch, dass wir mal zu Hause sind, dass wir mal zu dritt sind. Aber wir mussten eben immer wieder stationär gehen und es war da noch, es war zwar keine Corona-Zeit mehr, aber es waren noch Corona-Regeln und die hießen, dass nur ein Erwachsener auf dem Zimmer sein darf bei unserer Tochter. Und das ist halt mit einem Baby, das 5 Monate alt ist, das ist halt kaum umsetzbar, weil ich kann dir ja nicht sagen, hier du, der Papa kommt gleich, ich gehe mal eine halbe Stunde raus. Das geht natürlich nicht. Und das war psychisch sehr, sehr belastend. Und das haben wir aber auch nicht hinbekommen, dass wir dann wirklich zu zweit sein durften. Also da wurden die Regeln nicht gelockert.
Das heißt, dieses Chemotief, dann verarbeitet der Körper das und dann kann sowas passieren, wie zum Beispiel Erbrechen, Fieber. Der Körper kämpft damit, weil das sind ja auch heftige Stoffe, ne, die, wo der Körper damit sozusagen umgehen muss. Das heißt, wie oft hattet ihr diese Chemos im Krankenhaus plus dann noch die Krankenhausbesuche, wenn deine Tochter gefiebert hat. Wie lange, über welchen Zeitraum warst du quasi eigentlich mehr im Krankenhaus als zu Hause?
Also es waren wirklich exakt 6 Monate. Am 24.10. war das erste MRT, dann ging das ja relativ schnell los mit Biopsie und Chemotherapie. Und am 24.04., da haben wir sozusagen einen erlösenden Anruf bekommen. Und da war dann plötzlich alles vorbei. Dann kam nur noch der Hickman-Katheter raus und dann war unsere extreme Therapiezeit vorbei. Wir sind zwar jetzt noch in der Nachsorge, aber das ist wirklich jetzt gestreckt auf 6 Monate in der Klinik sein, aber wirklich nur ein ambulanter Termin zum MRT. Also überhaupt nicht vergleichbar mit dieser Zeit. Und in diesen 6 Monaten, ich glaube, ich habe es mir mal ausgerechnet, es waren 72 Tage oder 80 Tage, die wir wirklich stationär waren. Und dann hatten wir aber ja immer auch ambulante Termine. Also alle 2 bis 3 Tage waren wir in der Klinik, in der Ambulanz und dann wurde nochmal Blut abgenommen oder Zwischendurch gab es dann auch mal ein MRT oder ein CT. Also da liefen noch sehr, sehr viele andere Behandlungen zwischendurch und wir hatten eigentlich kaum Zeit zu Hause, die mal wirklich nur Zeit zu Hause war.
Wie hast du dir in der Zeit Kraft geholt, auch im Krankenhaus, auch unter diesen Corona-Regeln? Also meine große Tochter musste auch in der Corona-Zeit 2022 ins Krankenhaus. Bei ihr wurde ein Nierenstein festgestellt. Und wir waren auch immer abwechselnd mit ihr dort für die paar Tage während der Eingriffe. Und bei uns auf dem Zimmer waren auch immer unterschiedliche Eltern, auch die schon mehrere Wochen und mehrere Monate immer da waren, also mit sehr ernsten Diagnosen. Und ich habe diese Eltern beobachtet, als wir im Krankenhaus waren. Die wussten, also für mich waren die so Überärzte, die wussten quasi alle Werte ihrer Kinder, die wussten genau, welche Medikamente genommen werden mussten. Die haben auch in jedem Fall immer Fehler gefunden. Also wenn dann, es gab immer eine Diskussion, die wir mitbekommen haben, nee, Moment, das musste sie doch gar, das musste das Kind doch jetzt gar nicht nehmen oder das und das. Also die haben quasi so, außer dass sie die Eltern waren, mussten sie halt alles noch überprüfen und dafür sorgen, dass es dem Kind während der Behandlung gut geht. Also ich habe die so übermenschlich und mit Überkraft wahrgenommen und dachte mir, mein Gott, also wie schafft man das? Und da war auch einmal eine Mutter, die war auch alleinerziehend unter dieser heftige Diagnose des Kindes, ist die Ehe quasi auseinandergegangen und sie hat uns dann auch erzählt, mein Mann, der ist schon relativ schnell damit nicht mehr klargekommen und dann habe ich gesagt, dann geh, weil wir werden jetzt lange Therapien haben, ich habe keine Kraft für noch jemanden, dann lass mich, dann mache ich das mit unserem Kind. Und sie hatte einfach gar keine Möglichkeit, irgendwie zu relaxen, weil das auch eine lebensbedrohliche Diagnose. Ich erzähle das, weil ich diese Erfahrung ich habe das beobachtet bei diesen Eltern und möchte dich fragen, ob das auch bei dir so war, dass du quasi innerhalb dieser Zeit nochmal eine andere Selina geworden bist, also mit sehr viel medizinischem Wissen, Kontrolle, du konntest dein Kind natürlich am besten nochmal sehen. Wie hast du dich in dieser Zeit da im Krankenhaus empfunden und wo hast du kleine Inseln gehabt, wo du einfach mal, keine Ahnung, mal einfach aus dem Fenster guckst und mal an nichts denkst. Wie war das für dich?
Zum einen wurden wir wirklich selbst zu Experten dann für unsere Tochter, auch über diese ganzen medizinischen Geräte, die dann in diesem Zimmer stehen. Also da kannten wir uns wirklich sehr gut aus. Und wie wir durch die Zeit gekommen sind, also ich glaube, das sind ganz, ganz verschiedene Punkte. Zum einen wir als Team, also als Elternteam und da sind wir auch super stolz auf uns, dass wir das durchgehalten haben. Und mein Mann hat mich auch immer wieder abgelöst. Wir durften zwar nicht zu zweit auf dem Zimmer sein, aber er war natürlich auch jeden Tag da, wenn wir stationär waren und dann auch wirklich mal für 3 Stunden, sodass ich rausgehen konnte. Ich bin spazieren gegangen. Ganz oft kam meine Mama oder mein Papa zu Besuch oder irgendjemand von meinen Freundinnen. Also wir haben da einfach ein extrem gutes Netzwerk, was mich auch immer noch berührt. Also wir haben wirklich zahlreiche Pakete bekommen dann nach Hause. Dann waren da Kuscheldecken drin oder etwas Selbstgenähtes für unsere Tochter. Das war einfach total schön. Oder eine Freundin wohnte ganz hier in der Nähe. Die hat dann mal was gekocht mittags und dann konnte ich da hingehen. Oder sie hat uns sogar vorbeigebracht. Also wirklich, da hatten wir eine super Unterstützung. Oder auch eine sehr gute Freundin, die hat mir dann Sprachnachrichten aufgenommen und dann so total motiviert, wie dann unsere Töchter, weil sie hat auch eine Tochter, die ist nur 2 Monate jünger, wie sie dann am ersten Geburtstag zusammen spielen werden. Und manchmal kamen ja wirklich diese extrem negativen Gedanken und dann dachte ich, wird sie überhaupt 1 Jahr alt? Aber wenn du dann sowas Positives immer wieder hörst, dann glaubst du das auch. Und zum anderen hatte ich mich ja auch auf die Geburt mit einem Hypnobirthing-Kurs vorbereitet, also so eine mentale Geburtsvorbereitung. Und da bin ich voll in die Meditation gekommen. Und das habe ich auch auf dem Zimmer gemacht, tatsächlich. Also meine Tochter Laila hat ja noch viel geschlafen in dem Alter. Und dann lag ich wirklich auf dem Klinikbett und habe meditiert. Gibt es ja auf Spotify total viele Angebote. Und das habe ich einfach für mich genutzt. Oder abends dann eine kleine Runde Yoga auf dem Bett. Das ist ja alles möglich dann. Und ich glaube, das hat mich auch wirklich gerettet. Und zusätzlich das Stillen. Also das ist wirklich großes Thema, weil da waren wir ja dann immer ganz eng zusammen und haben gekuschelt. Und was wir noch gemacht haben, wir haben trotzdem alles festgehalten, also immer mit Fotos festgehalten, weil es ist ja einfach ihr Leben, auch wenn das jetzt so ein schwerer Start war, es ist ihr Leben und Laila hat ja nicht gelitten, also die hat gebrochen und wenn wir entspannt waren, dann hat die eine Sekunde später wieder gelacht, dann war für sie die Welt in Ordnung und deswegen hat sie uns auch absolut durch diese Zeit gebracht. Da kriege ich jetzt auch gerade Gänsehaut, weil das ist einfach so extrem, was diese Babys durchhalten können. Und da habe ich auch mit meiner Therapeutin drüber gesprochen und sie sagte eben auch, für Babys, Kleinkinder, da gibt es keine andere Option, außer zu leben. Und deswegen stehen die das dann so extrem cool durch.
Und sie hatte auch dich, sie hatte dich, die Mama war dabei, sie wurde gestillt. Also das Wichtigste, die Nähe, das war immer da. Ne? Wahrscheinlich hat sie das also gefühlt gar nicht so wahrgenommen. Ihr wart einfach woanders, du warst da. Also die Nähe hat sie gehabt, die Liebe hat sie gespürt. Und ich muss auch sagen, Respekt vor eurer tollen Familie und dem Freundeskreis. Genau die richtigen Sachen, diese schönen Nachrichten von deiner Freundin mit den Zukunftsvisionen, die Bilder erzeugen, die man sich vorstellen kann. Das Essen, das Praktische, das Essen bringen, was Leckeres, auch diese, dass deine Eltern dich besucht haben, dass du mal rausgehen konntest, genau das, denn man braucht die Kraft, um das durchzustehen, einfach körperlich und auch seelisch einfach, ne? Weil ihr wollt ja auch stark und positiv sein für eure Tochter, die da jetzt durch muss, medizinisch. Mega. Erklär bitte noch einmal so grundsätzlich dieses Neuroblastom, wenn das nicht behandelt wird. Also ich habe so verstanden jetzt, es kann sogar auch weggehen von selbst. Also was hast du gesagt? Wait and see oder so?
Watch and wait.
Watch and wait, also krass. Aber im schlimmsten Fall, was kann es bedeuten? Was macht ein Neuroblastom?
Also ehrlich gesagt habe ich mich da gar nicht informiert, was es machen würde, wenn es überhaupt nicht behandelt wird. Ich denke mal, es wird zahlreiche Metastasen geben und dann irgendwann würde es zum Tod führen, wenn es überhaupt nicht auftaucht beziehungsweise überhaupt nicht gesehen wird, dass da sowas vorliegt. Und in ihrem Fall, dadurch, dass es ja direkt mit Chemotherapie behandelt wurde, haben wir dann auch nach 2 Chemotherapieblöcken gesehen, dass es eben kleiner geworden ist. Und das hat uns natürlich extrem gefreut, weil dann wussten wir, okay, das ist zwar eine extrem harte Zeit, aber es bringt uns etwas. Was dann uns wieder sehr runtergezogen hat, weil dann gab es die nächsten 2 Chemotherapieblöcke und wieder ein MRT und da ist es nicht kleiner geworden. Und da wussten wir halt jetzt überhaupt nicht, was los ist. Der Oberarzt der Station meinte, es kann halt sein, dass diese Zellen, die noch unausgereift waren, sich ausgereift haben durch die Chemotherapie und dann sind sie eben nicht mehr so bösartig, weil sie sich dann nicht mehr weiter verbreiten können. Und ja, das war die Hoffnung, aber natürlich immer wieder negative Gedanken, dass die Chemo nicht anschlägt, dass wir gerade unserer Tochter sowas zumuten und es aber überhaupt nichts bringt. Und was vielleicht auch noch wichtig ist für den Verlauf, das hatte ich nämlich vergessen, sie hatte auch eine sehr große Operation, wo eigentlich der größte Teil des Tumors entfernt wurde. Allerdings waren ja diese kleinen Ausläufe in den Spinalkanal und da haben die natürlich Gott sei Dank nicht operiert.
Als dann irgendwann sichtbar war, okay, der Anruf, dieser schöne Anruf am 24. April kam, wir brauchen nicht mehr weitermachen oder es ist so super gut, der Tumor ist weg oder so gut wie weg oder ne, müssen wir da jetzt nicht, wir haben ein mega, mega Ergebnis. Was habt ihr dann gemacht, als ihr das gehört habt und auch das vielleicht realisiert und auch geglaubt habt? Ja, jetzt haben wir's.
Also ich kann mich echt noch genau an den Moment erinnern, weil ich hatte da eigentlich gerade eine Zoom-Sitzung mit Andrea, also das ist die Frau, die meinen Hypnobirthing-Kurs geleitet hat und die jetzt eben auch eine Freundin geworden ist. Die hat uns auch sehr unterstützt in der Zeit und da haben wir telefoniert und dann kam plötzlich der Anruf an meinen Mann von dem Chefarzt und dann kam er einfach nur ins Zimmer gestürmt und meinte, es ist kein Hochrisikotumor, es ist kein Hochrisikotumor. Und dann habe ich Andrea erstmal liegen lassen mit dem Telefon und bin dann selbst ans Telefon, um mit dem Chefarzt nochmal zu reden. Ja, und dann hat er gesagt, zum einen kam eben bei dieser großen Tumoroperation raus, dass es kein bösartiger Tumor mehr ist, also kein Hochrisikotumor. Und dann hat er aber auch gesagt, und zwar ging ganz am Anfang in der Pathologie etwas schief. beziehungsweise hatten die zwei verschiedene Testverfahren. Und hier bei uns in der Uniklinik, die Pathologie ist eben nicht spezialisiert auf dieses Neuroblastom, weil das kommt ja so selten vor. Da ist nicht jede Kinderonkologie drauf spezialisiert und nicht jede Pathologie. Und deswegen geht es eigentlich nach Köln, weil das ist die Spezialklinik dafür. Und genau da ist der Fehler passiert. Diese Biopsieprobe, die kam niemals in Köln an. Und das wurde auch in der Akte vermerkt, nur hat uns das nie jemand gesagt, bis wir die Aufklärung hatten eigentlich für die Hochdosis-Chemotherapie. Und das war auch wieder unsere Lieblingsärztin, die uns ganz am Anfang aufgeklärt hatte. Und dann haben wir als Eltern gesagt, wenn dieses Ergebnis niemals in Köln ankam, es kann ja irgendwie nicht sein. Also bevor wir hier jetzt weitermachen mit der Hochdosis-Chemotherapie, wo es wirklich zahlreiche Nebenwirkungen gab, die sehr oft einfach zum Tod geführt haben, haben wir dann gesagt, das muss überprüft werden. Das muss unbedingt nach Köln. Ja, dann war das eine Woche circa und dann kam, wie gesagt, dieser Anruf am 24. April, wo es hieß, es ist kein Hochrisikotumor und es war nie ein Hochrisikotumor. Das heißt, eigentlich hätten wir genau diese Watch-and-Wait-Methode gehabt. Zwei Chemotherapiesitzungen könnte man noch rechtfertigen, meinte der Chefarzt, aber eigentlich hätte sie gar keine Behandlung gebraucht.
Puh, das ist ja auch nochmal heftig. Oh, was habt ihr da gedacht? Wem macht ihr da Vorwürfe? Habt ihr gesagt, gut, war so, ist jetzt das Ergebnis zählt? Wie seid ihr damit umgegangen? Also in dieser eigentlich sehr schönen Nachricht, wo man sagt, Mensch, jetzt ist Gesundheit, jetzt gucken wir wieder nach vorne, kommt so eine Information. Eigentlich hätte man anders therapieren können müssen. Wie seid ihr damit umgegangen?
Also als erstes war es einfach eine absolute Erlösung, dass wir unserer Tochter diese Hochdosis-Chemo, die Immuntherapie und vielleicht noch Bestrahlung, dass wir das einfach nicht machen müssen, dass wir diese Zeit nicht noch machen müssen. Und dann hat der Chefarzt auch gesagt, wir können direkt am nächsten Tag in die Klinik kommen und er klärt komplett alles auf. Also auch mit unserer Lieblingsärztin dann noch dabei. Und ja, dann waren wir bei diesem Aufklärungsgespräch und er war extrem nervös. Also ich glaube, er hatte total Angst, dass vielleicht da ein Papa kommt, der wirklich handgreiflich wird. Aber waren wir ja gar nicht. Wir waren einfach nur froh, dass es rum ist. Und dann konnte er das auch sehr gut erklären. Also es war wirklich das Problem der zwei verschiedenen Testverfahren. Und da hat Köln eben das, was das Neueste ist. Und in Gießen in der Pathologie war es nur ganz, ganz leicht ein Hochrisikotumor. Da gibt es immer so Marker. Und in Köln war es eben ganz, ganz leicht keiner. Also da war wirklich nicht viel Spielraum. Und er hat dann auch wirklich nochmal alle Kinder mit einem Neuroblastom, was als Hochrisikotumor eingeschätzt wurde, hat er nochmal sich angeschaut in den Akten. Und das kam halt nie vor, dass diese Ergebnisse abweichen. Deswegen hat er auch kein Arzt der Station irgendwie gedacht, oh mein Gott, das Ergebnis war nie in Köln. Die dachten halt alle, es ist sowieso das Gleiche, was rauskommt. Und da sind wir auch so dankbar, dass diese Oberärztin uns das gesagt hat, weil wir sitzen, also wir würden vielleicht immer noch in der Immuntherapie festhängen oder noch in der Bestrahlung, weil das hätte sich alles noch ewig lange gezogen und deswegen waren wir da einfach nur dankbar. Eine ganz kurze Zeit, das war hier zwischen dem Anruf und der Aufklärung, warum das so schief ging, da dachte ich schon, dass diese Ärzte auch einfach mal so eine Chemo im Nacken verdient hätten, weil sie eben nicht richtig gelesen haben. Aber als die Aufklärung kam, war es in Ordnung für uns. Natürlich denke ich manchmal dann noch, oh mein Gott, warum mussten wir das durchmachen? Auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel eine andere Mama kennengelernt, die auch eine Freundin geworden ist. Die hat ein Kind mit Leukämie. Die ist jetzt auch bald 2 Jahre alt, die kleine Maus. Und die hätte ich nie kennengelernt. Und die war mir so eine Stütze, weil ich habe mir das in der Zeit so gewünscht, dass da eine Mama ist, die mich nachfühlen kann. Und auf der anderen Seite dann wieder dieses Watch and Wait. Das hätte sich über 2 Jahre gezogen. Also jetzt sozusagen hätten wir dann entscheiden müssen, wie es weitergeht. Und wenn der Tumor da gewesen wäre, dann hätten wir auch die Behandlung machen müssen. Und ich glaube, das hätte mich mehr fertig gemacht. Immer diese Ungewissheit und dann alle vielleicht jeden Monat in die Klinik oder alle 2 Monate immer die Hoffnung, dass die Blutergebnisse gut sind. Das hätte mich total fertig gemacht.
Auch da wieder bemerkenswert, wie du das Schöne suchst, auch in der kritischen Situation oder in einem Bild, was ziemlich schwarz gemalt ist. Das ist eine bemerkenswerte Eigenschaft, Selina. Das hat nicht jeder. Also auch da, wenn du jetzt sagst im Rückblick, ich bin froh, dass ich diese Freundin dort kennengelernt habe und so. Also toll, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, die du hast, die dich, die dir immer helfen wird, immer ein Licht zu sehen am Ende des Tunnels, wie es so heißt, auch wenn andere überhaupt nicht sehen. Also das ist mega. Wie geht es eurer Tochter jetzt? Also müsst ihr jetzt immer noch mal in Behandlung kommen, regelmäßig? Hast du grundsätzlich immer noch Angst? Also fühlst du manchmal noch sowieso auch am Körper oder so? Wie ist das Verhältnis jetzt so zum Thema Gesundheit bei euch?
Also erstmal Laila geht es wirklich gut. Die hat alles aufgeholt, weil natürlich gerade motorisch ist da viel auf der Strecke geblieben, weil ja, wenn jemand Chemotherapie bekommt, ist er halt nicht so wirklich sportlich fähig, irgendwas zu tun. Aber das hat sie total aufgeholt. Also wenn du sie nicht kennst, würdest du ihr überhaupt nichts ansehen. Und das Einzige, was jetzt sichtbar ist, sind dann ihre Narben. Aber auch das, also die ist so tough und cool. Ich glaube, das wird sie überhaupt nicht stören. Die wird es dann, wenn sie es versteht und das aussprechen kann, dann halt einfach sagen, ja, ich hatte halt mal Krebs, ich hatte mal einen Tumor und habe Chemo bekommen und jetzt habe ich hier und da eine Narbe. Und ja, also ihr geht's wie gesagt gut. Ich habe manchmal in so ganz ruhigen Momenten, wenn ich sie ins Bett bringe oder mal für mich bin, da habe ich so wie so kleine Flashbacks, dass ich dann wieder in der Klinik bin. Dann kommen einfach so Bilder hoch, obwohl das jetzt auch weniger geworden ist. Aber da kann ich mich immer sehr gut beruhigen und zurückholen, dass jetzt gerade alles gut ist. Und ich habe da auch keine riesige Angst, dass da irgendwie doch wieder was kommt. Also da habe ich schon Vertrauen, dass wir das zwar durchmachen mussten, aber jetzt eben alles gut ist. Und das Witzige ist, wenn sie jetzt mal fiebert, also hier so 3-Tages-Fieber oder so, das juckt mich eigentlich kaum, weil ich weiß, es ist kein Chemotief, wir müssen nicht stationär gehen, dann bekommt sie halt mal eine Ibo oder eine Paracetamol. Aber das ist überhaupt nichts Großes mehr für mich.
Ist das grundsätzlich anders geworden, wenn du dich mit anderen Eltern oder vergleichst? Also wenn wie du gewichtest, was ist wichtig, welche Verletzung ist wichtig oder welches Risiko ist wichtig? Glaubst du, du hast da einen anderen Blickwinkel bekommen durch diese Erfahrung?
Ja, das denke ich schon. Also ich habe mich richtig gefreut, als sie dann, also im April wurden wir erlöst und dann hatte sie im Juli irgendwie das erste Mal Fieber. Und es war einfach ein ganz normales Fieber. Es war eine ganz normale Erkältung. Und da habe ich mich so gefreut über diese Normalität. Ja, und jetzt wege ich auch öfters ab. Natürlich habe ich Ängste, dass sie sich wehtut oder verletzt. Aber ich wege immer ab, ist das jetzt lebensgefährlich oder plotzt sie vielleicht mal mit dem Kopf auf und es tut weh in dem Moment, aber es ist dann wieder alles cool. Also ich glaube, das hat mich schon auch gelassener gemacht dann durch diese Zeit.
Wie würdest du das grundsätzlich für dich beschreiben, dadurch, dass du Mutter geworden bist und die Gefühle auch der Liebe, aber auch der Angst und der Verantwortung für das eigene Kind? Wie würdest du das beschreiben, also das zu erleben? Weil ich glaube, das ist wahrscheinlich mit nichts anderem zu vergleichen, auch wenn man einen Menschen sehr liebt, aber das Kind ist nochmal was anderes. Und wenn das Kind eine Erkrankung oder eine ernste Erkrankung durchmachen muss und man hat Angst um das Leben und die Zukunft, wie würdest du dieses Gefühl beschreiben, was man dann hat als Mutter? Also, was ich meine, diese Angst oder diesen Wunsch, anders ausgedrückt, dass es meinem Kind gut geht und dass es es schafft.
Die Frage finde ich gerade total schwierig. Also was mir als erstes in den Kopf kam, ist, dass ich extreme Verlustängste habe oder vielleicht eher hatte. Also das fing dann wirklich mit meinen Eltern an, als ich erfahren habe, dass mein Papa seine Mama ganz früh verloren hat. Da habe ich so gemerkt, ah okay, also Eltern sind nicht immer da. Dann habe ich ja auch einen Bruder. Dann mein Mann, wo ich dann immer extrem Angst hatte, dass ich ihn verliere. Und natürlich die eigene Tochter, das ist nochmal eine ganz, ganz andere Ebene. Aber ich glaube, dass ich zum einen immer viel, viel mehr im Moment bin und das dann genieße. Also gerade nach dieser langen Therapiezeit waren wir einfach so dankbar, wenn wir einfach nur zu dritt waren. Das musste dann kein großer Urlaub sein oder sonst was. Wir waren einfach nur zu dritt und haben diesen Moment genossen. Und ich glaube, dass es so ein bisschen ist, dass da bei mir Heilung kam, was diese Verlustängste angeht. Und da habe ich jetzt gerade so ein Zitat im Kopf, das ist von Fantastische Tierwesen von Newt Scamander. Ich weiß nicht genau, wie er heißt. Aber er hat gesagt, wer sich sorgt, leidet zweimal. Und genau das ist es. Also diese krass vielen Sorgen, die bringen schlussendlich gar nichts. Natürlich sind die oft auch noch da. Aber zum Beispiel sind die viel, viel weniger geworden, was jetzt meine Eltern angeht oder Colin. Da komme ich ganz schnell aus dieser Negativspirale wieder raus. Und bei Laila bin ich mir auch einfach sicher, dass sie ein langes, erfülltes, glückliches Leben haben wird.
Das ist auch eine ganz wichtige Einstellung, wenn man die hat. Genau, man könnte sich total verrückt machen. Es ist ja mit allem, was man liebt. Man will das nicht verlieren. Man will, dass es den Menschen um einen herum gut geht. Freunde, Familie, Eltern, Kindern. Und da könnte man zugrunde gehen, wenn man sich in diesen Negativtunnel begibt, ne? Also wirklich, was passiert auf dem Schulweg, was passiert auf dem Zimmer? Ich habe jetzt gerade noch letztens vor ein paar Tagen einen Film gesehen mit Anne Hathaway und Jessica Chastain, der heißt Mother's Instinct. Interessanter Film, und da geht's unter anderem auch darum, dass ein Junge einen Balkon herunterstürzt, wegen einer Lappalie letztendlich, aber er stirbt. Und seitdem ich zum Beispiel Mutter geworden bin, ist das, also kann ich das auch, wenn es in einem Film ist, also diesen Verlust des Kindes, das ist fast unerträglich. Also das, wenn man sich da gedanklich, gefühlsmäßig so annähert, unerträglich, dieses Gefühl, dieser Verlust. Aber genau, das stimmt. Wer sich Sorgen macht, der leidet zweimal. Der leidet schon Jahre vorher, weil er sich Sorgen gemacht hat. Und wenn es dann noch passiert, dann das zweite Mal. Aber in den meisten Fällen passiert es ja gar nicht. Also hat man diese Sorge die ganze Zeit mit sich. Und die ist unnötig, aber es ist trotzdem toll, dass du das sagst, weil ihr durch eine sehr harte Zeit gegangen seid, die voller Ängste war, und dass du sagst, dass sich das trotzdem nicht vergiftet hat, weil auch das hätte passieren können, quasi übervorsichtig sein, ne? Und dass du jetzt einfach denkst, hey, meine Tochter ist tough, die wird das schaffen. Die wird das später gar nicht mehr, die wird das mit einem Satz abtun, und das ist cool, und wir haben eine schöne Zukunft vor uns, und wir genießen das. Wir genießen die Momente, die wir haben, und sind da dankbar für. Das ist mega, mega wichtig. Das ist mega wichtig und wertvoll. Und ich glaube, das ist etwas, was man wahrscheinlich in vielen Situationen mitnehmen kann, wenn es einfach der Familie gerade nicht gut geht. Und das Schlimmste ist ja einfach auch gesundheitliche Probleme. Dass man einfach da die Momente genießt, wo alles gut ist und wo alles schön ist, und sich auch nicht keinen blöden Kopf macht über Mist sozusagen. Das macht man ja auch oft gerne, dass das einfach absolut irrelevant ist, so wie du gesagt hast, ne? Ja, Fieber, gut, ist halt so.
Ja, absolut. Und nochmal zum Thema Verlustängste. Also ich bin ja in Therapie auch immer noch und auch in dieser Klinikzeit immer wieder, und da hat meine Therapeutin was total Schönes gesagt, und das haben wir auch in dieser Zeit bemerkt. Wir haben einfach ein extrem gutes Auffangnetz. Also wirklich, ich stelle mir wie so eine Seiltänzerin vor, und unten ist dieses Auffangnetz. Und selbst wenn da so ein Knoten irgendwann mal rausbrechen sollte, also wer auch immer das ist, da sind trotzdem noch genug andere Knoten, die mich auffangen werden. Und genauso war das ja in unserer Klinikzeit.
Wenn Eltern zuhören, die gerade etwas Ähnliches durchmachen, oder die vielleicht das gerade im Krankenhaus hören, diesen Podcast, und denken, Mann, ja, heftig, und wir sitzen hier und wir wissen noch nicht, wie es weitergeht, was würdest du ihnen sagen?
Also zum einen, ihr dürft euch Hilfe holen, egal wen, ob das jetzt im Haushalt ist oder jemand, der euch dann zur Therapie begleitet, wie auch immer, ihr dürft euch Hilfe holen. Sprecht darüber, wenn ihr es könnt, weil das hilft absolut. Und diese Zeit wird rumgehen, und dann wird wirklich alles gut werden. Und da hat auch meine Freundin immer gesagt, es gibt nichts Schlechtes, was nichts Gutes bringt. Und genauso ist es auch. Also bleibt da echt positiv, weil diese negativen Spiralen, die führen einen wirklich nicht weiter. Und versucht dann wirklich jeden Moment zu genießen, wenn es euch allen gut geht. Weil genau da haben wir eben auch unsere Kraft rausgezogen. Und wenn es wirklich um eine Klinikzeit geht und Kontakt zu Ärztinnen und Ärzten, also ihr dürft da wirklich alles fragen. Und ich denke dann immer wie so eine Löwenmama dann wirklich verteidigen. Also ich habe in manchen Momenten auch gesagt, nee, also jetzt noch irgendwie ein Hörtest, das machen wir einfach nicht. Der Tag ist lang genug, das machen wir nicht. Und genau da, manchmal ärgere ich mich dann auch, warum ich nicht kritischer hinterfragt habe oder generell dran gedacht habe, was ist denn mit dem Ergebnis aus Köln? Weil wir wussten ja, das geht dahin, aber wir hatten da echt ein extremes Vertrauen in die Ärzte. Und ich habe auch immer noch Vertrauen in Ärzte, aber ich hinterfrage durchaus jetzt kritisch, was ist wirklich nötig und was nicht. Also da bin ich auf jeden Fall auch gewachsen dran und das ist für das eigene Kind auch wirklich einfacher, finde ich. Also für das eigene Kind einzustehen und dann zu sagen, hier, bis hierhin und nicht weiter.
Einfacher als für sich selbst sogar, ne?
Ja.
Selina, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für die Schilderung. Vielen Dank für diesen mutigen, tollen Weg und für diese viele tollen Erlebnisse, die du mit uns geteilt hast, die dir Kraft gegeben haben, aber auch mir Kraft gegeben haben beim Zuhören. Mega. Also toll, 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 was ihr für eine tolle Familie und eine bereichernde Gemeinschaft seid. Und das ist für alles gut, was kommen mag. Lieben Dank dafür. Wirklich vielen, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Und euch sage ich lieben Dank fürs Zuhören. Selina hatte gerade das Schlusswort. Und ein wichtiger Satz ist, glaubt an das Gute. Lasst die negativen Gedanken nicht in euch eindringen. Das ist jetzt völlig irrelevant. Jetzt nur noch positiv denken. Und das wird. Und bitte niemals vergessen, ihr Mamas und ihr Papas, ihr seid die wahren Superhelden. Bis bald.
Das war Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.